Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Annette Pent legt nach 4 Romanen erstmals Erzählungen in Buchform vor. Sie zeigen Menschen, die ohne Aufhebens ihren Alltag leben und ihrer Arbeit nachgehen. Und sie lassen dabei plötzlich aufhorchen, was steckt wirklich in diesen Unscheinbaren? Was leitet sie in ihrer Unauffälligkeit? Wo zeichnen sich Risse ab im scheinbar festgefügten Bild, das wir uns von ihnen und ihrer Wirklichkeit machen? Mit Annette Pent unterhält sich Hadi Ross.
Ihr Erzählungsband Annette Pent trägt einen wunderbaren Titel. Er ist deshalb so schön, weil darin schon ganze Geschichten verborgen sind. Ich will zuerst mal diesen Titel nennen, ablesen. Der Titel Ihrer 6 Erzählungen dieses Bandes heißt: Man kann sich auch wortlos aneinander gewöhnen, das muss gar nicht lange dauern. Und da kann man ganze Geschichten dahinter sehen. Andererseits, als Verkaufsargument finde ich es relativ schwierig. Also ist da der Verlag und sind da die Vertreter glücklich, wenn so ein Vorschlag kommt? Ich weiß, die schauen ja immer darauf, dass irgend so ein Titel dann wirklich auch fetzt und dass der sitzt. Und das ist ein sehr literarischer, langer, schöner Titel.
Ja, ich habe da Gott sei Dank anscheinend ein bisschen Narrenfreiheit. Und ich glaube, dass der Titel vielleicht eine Musikalität hat, der denen einfach auch gefallen hat. Da musste ich eigentlich nicht groß argumentieren. Wir haben ein bisschen gestritten, ob er durch Kommas noch sozusagen grammatisch korrekt markiert sein sollte, aber das musste er dann auch nicht. Und so fließt es einfach durch und lässt sich eigentlich musikalisch anreichern, vielleicht schon mit Klängen oder mit eigenen Gedanken, die man dazu fantasieren könnte.
Man kann sich auch wortlos aneinander gewöhnen, das muss gar nicht lange dauern. Da hört man, wie Sie sagen, der Rhythmus, der schöne Satz ist ja dann auch grafisch so gestaltet, dass er spannend wirkt, rein optisch. Auf der anderen Seite aber, eben weil Sie ja jemand sind, die im Literaturbetrieb sehr zu Hause ist, Sie kennen den Literaturbetrieb, weil Sie lange Jahre als Kritikerin gearbeitet haben. Man hört Sie regelmäßig zurzeit bei uns in 52 beste Bücher als Kritikerin. Und Sie haben als Literaturwissenschaftlerin natürlich sehr viel gelesen. Das heißt, es gibt ein großes Wissen darüber, was Literatur kann, wie Literatur etwas anstellt. Ist das ein Vorteil, wenn man schreibt? Ist das ein Nachteil, all das, was Sie sich angeeignet haben?
Das ist schwer zu beantworten, weil es, glaube ich, beides hat. Also mein Wissen kann ich natürlich nicht trennen von meiner Intuition und meinen Schreibbedürfnissen. Andererseits glaube ich, dass zu viel Wissen einem wirklich auch den Zugang verstellen kann. Und ich empfinde es eigentlich beim Schreiben so, dass ich im Grunde in einer ganz anderen Rolle arbeite, als wenn ich Literatur kritisch betrachte oder analytisch betrachte. Und ich muss mich im Grunde wirklich auch davor hüten, schon diesen sekundären Blick auf das Selbstgeschriebene zu entwickeln, während ich schreibe. Das ist wirklich ein anderer Vorgang für mich. Ich schreibe eigentlich möglichst frei von Vorwissen und lese auch zum Beispiel nicht, wie andere Autoren das, glaube ich, tun, drumherum um meine Themen, sondern versuche, da einfach eine eigene Sprache und eigene Blicke zu entwickeln und durchzuarbeiten. Hinterher findet man dann viel, was dazu passt und was einem dazu noch einfällt, wo man nachlesen könnte. Das kann aber dann später dazu kommen. Beim Schreiben ist das für mich nicht nur hilfreich.
Sie sagen, Annette Pent, möglichst frei von Vorwissen. Eben schon dieser Titel, wenn man jetzt den Buchmarkt ein bisschen anschaut, scheint möglichst frei von Vorwissen gesetzt zu sein. Eben, es ist mal was anderes. Man steht zu seiner Prosa, die musikalisch ist, rhythmisch. Und Sie sagen, möglichst frei von Vorwissen, was Vorbilder betrifft. Andererseits ist ja so, dass ja das handwerkliche Arsenal im Schreiben irgendwo beschränkt und begrenzt ist. Es gibt dann Variationen natürlich, aber es gibt doch ein Grundhandwerk. Haben Sie das aus dem Literaturstudium, aus Ihrer Lektüre oder dann doch eigentlich nur, in Anführungszeichen natürlich nur, aus eigener Praxis erworben, dieses Handwerk?
Ich glaube einfach als Leserin. Und ich bin Leserin und deswegen dann auch Literaturwissenschaftlerin, deswegen dann auch Autorin, glaube ich. Also ich glaube, da liegt die Quelle. Und ich will natürlich auch gar nicht so tun, als wenn ich jetzt naiv glauben könnte, man würde sich sozusagen in einen luftleeren Raum hineinschreiben können. Das ist klar. Also man nimmt, wenn man liest, aber auch wenn man natürlich schreibt, ein uraltes Gespräch auf mit vielen Traditionen und Strängen und Texten, an die ich anknüpfe oder mit denen ich auch spielen kann im besten Fall. Das weiß ich, das ist mir natürlich auch immer bewusst, ja.
Das ist ja auch das Schöne, dass man ja ein Stück ist des ganzen Netzes, wie man heute modern sagen würde, der ganzen Weltliteratur.
Das ist eine Art ästhetisches Vergnügen ja eigentlich auch. Ein großes Orchester, in dem man so eine ganz kleine Stimme dann vielleicht auch spielen kann oder darf.
Woher kommen denn jetzt also diese Stimmen, die Sie gern hören oder gehört haben und die Sie dann zu Ihrer Variation oder eben auch zur Eigenkreation dann weiter bearbeiten und verarbeiten? Aus welchen Literaturen, aus welchem Bereich?
Also eine Literatur, die ich sehr liebe, ist die irische. Ich habe auch Keltologie studiert, also keltische, irische Kulturwissenschaft. Und da gibt es einfach Autoren, die ich großartig finde. Also mein Lieblingsautor ist Flann O'Brien, ein ja eigentlich surrealer Fabulierer, der ganz groteske Welten schafft mit immer irgendwelchen Schräglagen, eigenartigen Figuren, fantastischen Figuren auch. Und den habe ich immer wieder sehr gerne gelesen. Die Lektüre, die mich im letzten Jahr am meisten beeinflusst hat, auch noch ein bisschen zu der Zeit, als ich noch mit den Texten gearbeitet habe, die jetzt hier vorliegen, ist ein Band von Olga Tokarczuk, einer polnischen Autorin, die, finde ich, auf wunderbare Weise eigentlich von der Geschlossenheit des Erzählens abrückt und eher versucht, Texte zu komponieren miteinander. Und das kann man ja bei so einem Erzählungsband dann auch tun, dass man also nicht nur einfach Geschichten aneinander reiht, sondern schon versucht, die entweder so auszuwählen oder auch so neu zu schreiben, dass sie miteinander einen Klang erzeugen. Und das hat mich hier auch schon ein bisschen interessiert, das so zu machen.
Es sind im Ganzen, Annette Paint, in diesem Erzählungsband 6 Erzählungen. Vielleicht kann man hier beifügen, es gibt 4 Romane von Ihnen erschienen im Verlauf der letzten 10 Jahre. Es gibt diesen Erzählungsband und ich nehme jetzt an, die Erzählungen sind ja nach und nach entstanden und Sie hatten wahrscheinlich ein großes Reservoir, aus dem Sie auswählen konnten. Wie groß ist denn so ein Korpus, wenn man 10, 15 Jahre schreibt, aus dem dann 6 Erzählungen ausgewählt werden?
Ach, ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist wirklich eine Menge Material, bestimmt, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Geschichten, Miniaturen, längere Erzählungen, die natürlich teilweise auch schon sehr alt sind. Ich habe jetzt hier wirklich auch nur neuere Sachen genommen und auch einige extra noch dazu geschrieben, um es sozusagen abzurunden. Es entstehen immer bei mir längere Texte zusammen mit kürzeren, sozusagen so wie eine kleine Familie, so als kleinere Begleitkinder, größere Erzählprojekte. Und auch meine Romane sind eigentlich, denke ich, wenn ich es genau nehmen möchte, im Grunde nicht Romane, sondern eigentlich auch längere Erzählungen. Also diese Form liegt mir sehr. Ich bin nicht jemand, der episch auf vielen Etagen riesige Panoramen entwirft, sondern es sind eigentlich immer relativ schmale Erzähluniversen, vielleicht, die ich versuche zu entwerfen. Und natürlich hier in den kürzeren Geschichten nochmal komprimierter.
Wenn ich jetzt ein bisschen zurückdenke an Ihre Romane und wenn ich jetzt an diese Erzählungen denke, Annette Paint, fällt mir auf, thematisch, wenn ich mal ein bisschen bündeln darf, dass Sie natürlich erstens mal Individuen genau anschauen und uns Individuen zeigen, nahebringen. Zum Zweiten aber, dass die Individuen stark aus unserer konkreten Welt natürlich kommen, obwohl sie nicht in dem Sinn Romane schreiben, dass sie jetzt ein Universum mit dem Zeitgeist von heute sozusagen infiltrieren, sondern sie zeigen Beispiele, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Mobbing, einer wird gemobbt, seine Frau beschreibt, was passiert. Oder Altersheim, ein alter Mann, eine alte Dame im Altersheim, Tochter, Sohn besuchen die beiden kommen zusammen. Aber das Interessante, es wird eigentlich immer aus einer dritten Perspektive gezeigt. Das heißt, ich werde zwar in konkrete Situationen hineingeführt, die ich aus Presse, Rundfunk, vielleicht aus Bekannten, aus eigenem Leben kenne, also durchaus soziale, große Themen, aber es wird sofort so gebrochen, dass ein Dritter das mir zeigt, wodurch natürlich eine große Unsicherheit erzeugt wird, sehr bewusst. Also diese Unsicherheit empfinde ich als eine Tugend und als etwas sehr Spannendes an der Art und Weise, wie Sie mir die Welt zeigen.
Also das ist vielleicht genau das, was ich versuche in der Wahl der Erzählperspektive. Einen Blick zu finden auf Wirklichkeiten. Ich kann mich und möchte mich eigentlich nur in den Wirklichkeiten bewegen, die ich kenne, die ich selber anschauen kann, wo ich auch Wahrnehmungsmaterial gesammelt habe, aber dann einen Blick zu wählen, ja, der keine Zentralperspektive vorgaukelt, sondern vielleicht von schräg unten oder vom Rand her vielleicht nochmal andere Wahrnehmungen machen kann, als wenn man jemanden in die Mitte positioniert, wenn es überhaupt eine Mitte gibt. Ein Verfahren, das ich mir immer wieder versuche, auch neu zu erschließen in immer wieder verschiedenen Konstellationen. Und das andere, was Sie gesagt haben, diese sozialen Welten, stimmt, es sind aber immer auch Welten, die etwas haben, was mich interessiert, nämlich etwas in sich Geschlossenes. Also Welten, die eigentlich relativ hermetisch abgeriegelt sind, also ob es jetzt ein Altenheim ist oder auch eine Mobbing-Situation, die wir vielleicht von außen kennen aus Berichten, die aber wirklich in sich auch eigene Spielregeln haben und eigene Gesetzmäßigkeiten, die manchmal erstaunliche Eigendynamik haben. Und das interessiert mich, wie man innerhalb einer Welt, die sich eigentlich nach außen hin abgeschlossen gibt, auf einmal merkt, wie das in sich funktioniert.
Dieses Aufbrechen dieser kleinen Universen, Annette Paint, kann man auch in diesen Erzählungen wieder erleben. Zum Beispiel erlebe ich es dort, wo ein Behindertenheim gezeigt wird, mit sehr vielen Individuen, mit sehr vielen Hintergründen dieser Individuen, wo dann aber eine Hilfskraft das erlebt und es heißt dann irgendwie am Schluss als Fazit, die haben alle Wünsche, wie wir auch, Wünsche nach Liebe, nach Anerkennung, nach Erfolg, je nachdem, all diese Leute, die wir da kennenlernen im Behindertenheim. Aber am Schluss, das Fazit von dieser Figur, die das beobachtet, lautet im Grunde genommen, wünschen kann man alles, aber es wird sich nicht erfüllen. Aber es gibt noch was anderes, Annette Paint. Sie machen dasselbe auch aus der Ich-Perspektive heraus. Und da gibt es eine Erzählung, die Eingangserzählung, die übrigens auch dann den Titel liefert, diesen schönen langen. Und da haben wir es mit einer Zugsbegleiterin zu tun im ICE. Und die selber, die bricht jetzt das auf. Das Universum ihres Arbeitsalltags, die Bilder, die ich beim ICE-Fahren auch habe. Und da ist aber die Zentralperspektive sozusagen und trotzdem dann diese Brüche.
Genau, und da vielleicht nicht trotzdem, sondern gerade, denn da sind die Spielregeln ja ganz eng gesetzt, denn dieses Universum eines in sich geschlossenen Zugabteils mit eigenen Spielregeln ist ja sehr rigide eigentlich. Und das bricht dir aber eigentlich in sich zusammen und zwar nicht äußerlich gesehen, der Zug fährt natürlich weiter, sondern im Kopf der Schaffnerin, also der Zugbegleiterin. Und das ist, glaube ich, was, was auch in den anderen Geschichten und überhaupt in meinen Texten oft passiert, dass diese Universen zwar geschlossen sind, aber im Grunde natürlich auch feine Risse haben. Und an diesen Rissen fängt es an zu brechen und zu bröckeln für einzelne Figuren, die an ihre Grenzen kommen, die vielleicht auch gerade in der Beengtheit dieser Welten ja beschränkt sind oder daran leiden oder daran auch vielleicht vereinsamen. Und auch immer wieder, Sie haben gesagt, wünschen kann man sich alles, immer wieder auch diese relativ diffusen Sehnsüchte haben nach Ausbruch oder nach einem Sehnsuchtsort, der anders sein könnte. Den finden Sie nicht, aber diese Wünsche oder dieses Fantasieren, das gibt es eigentlich bei all meinen Figuren.
Hören wir uns hinein, Annette Paint, wenn ich Sie doch bitten darf, in diese Erzählung, in die erste dieser sechs, die den Erzählungsband eröffnet. Und diese Erzählung trägt den Titel »Die Zugbegleiterin«.
Mein Name ist Simone Saalfeld und ich bin heute Ihre Zugbegleiterin. Mein Name ist Susanne Sieler. Mein Name, heute ist mein Name Salome Sandrak und ich begleite Sie auf Ihrer Fahrt von Zürich nach Hamburg. Ich weiß, mein Name ist ungewöhnlich und dennoch stehe ich Ihnen bei Fragen stets zur Verfügung. Auch sonst, wenn Sie Bedürfnisse haben, wenden Sie sich doch einfach an mich und mein Team. Vielleicht haben Sie Durst oder Hunger oder andere einfache Bedürfnisse, dann kann ich Ihre Wünsche vielleicht sogar an Ihrem Platz erfüllen. Erst recht, wenn Sie in der ersten Klasse dürsten oder hungern. Erstklassiger Durst wird sehr schnell gestillt, auch der Hunger. Wenn es sich um Hunger der harmloseren Art handelt, kann im Handumdrehen aus der Welt geschafft werden. Guten Morgen. Fahrkarten bitte. Ich muss das sagen. Auch wenn Sie wissen, warum ich auf Sie zukomme. Trotz der Geschwindigkeit halte ich mich nicht an den Sitzen fest, sondern eile freihändig und lächelnd auf Sie zu. Mein Satz für Sie. Und während Sie nach dem Ticket suchen, bleibe ich kurz bei Ihnen stehen, halte mich nun doch mit einer Hand fest, während wir über die Weichen hinter Basel fahren und werfe einen Blick in das sanft gekrümmte Fenster. Mit der Hand fahre ich mir rasch durch die Haare, die etwas strähnig sind und vorne angeknabbert aussehen, obwohl ich weiß, dass es darauf nicht ankommt. Die runden Leuchten schräg über Ihnen strahlen auf Ihre Finger, mit denen Sie flink Ihre Handtasche durchsuchen. Die Wände des ICEs kaum merklich um Sie gewölbt. Ich weiß, dass Sie das Ticket finden werden. Sie haben gepflegte, weiche Finger und ein bis an die Ränder eingecremtes Gesicht. Natürlich haben Sie also auch ein Ticket. Und ich bin froh, dass Sie es nicht zur Hand haben. So kann ich kurz neben Ihnen stehen, sanft hin und her getrieben von der Bewegung des Zuges und Ihnen beim geschickten Suchen zuschauen. Es gibt Fahrgäste, die ungeschickt und wild suchen, von Angst ergriffen, dass sie nicht bei uns bleiben dürfen. Aber bei Ihnen ist es keine Frage. Sie gehören hierhin und wissen es. Und da ist auch schon die Karte. Natürlich ist es kein Ticket, sondern die Bahncard 100. Sie haben eine Mitgliedschaft erworben. Und wir sind im selben Verein Mitglieder, also im Grunde eine Familie. Inzwischen haben Sie sich vielleicht sogar an meinen Namen gewöhnt, auch wenn wir nicht gesprochen haben. Aber man kann sich auch wortlos aneinander gewöhnen. Das muss gar nicht lange dauern. Weil ich mich schon an Sie gewöhnt habe, löse ich mich nur zögerlich von Ihnen, gehe langsam weiter, drehe mich noch einmal nach Ihnen um. Sie haben sich über eine Zeitung gebeugt, die mir eben nicht aufgefallen ist. Aber mich können Sie nicht täuschen. Ich weiß, dass Sie sich mit der Zeitung über unsere Trennung hinweglesen, bis Sie mich vergessen haben. Wenn ich 3, 9, 5 oder vielleicht sogar 8 Reihen weiter bin und die Dunkelheit über der Landschaft sich unmerklich erhellt hat. Jeder Platz ist mein Platz, denn auf jedem habe ich schon gesessen. An jedes Fenster schon meinen Kopf gelehnt, jede Armstütze schon heruntergeklappt. Ich habe jeden Zug schon überall berührt. Das gehört dazu. Ich begleite den Zug und berühre ihn an den Stellen, die dafür vorgesehen sind. Da liegt jemand, der sich eingerichtet hat. Zeitungen auf den Doppelsitz gebreitet, Schuhe ausgezogen. Ein süßlicher Geruch kündigt ihn an, die Nachbarreihen um ihn herum sind frei geblieben. Er hat sich ein Tuch oder einen Schal über die Augen gezogen und vergessen, dass ich kommen werde. Geschickt hat er sich über den Spalt zwischen den Sitzen hinweg verteilt, den Kopf auf der zusammengerollten Jacke, die hochgeklappte Armlehne im Rücken. Es ist nicht bequem, aber das ist ihm egal. Er muss etwas wegschlafen und ausschlafen. Er kann nur im Zug schlafen, deswegen ist er hier. Seine Müdigkeit schlägt mir entgegen und gleich in die Augen. Ich muss sie reiben, vorsichtig, um den Kajal nicht zu verschmieren, der meinem Blick Festigkeit verleiht oder sogar Strenge, die sich mit meinem Namen gar nicht verträgt. Ich brauche sie ja auch nicht. Ich brauche sie nur, wenn jemand nicht dazugehört und auch nicht bereit ist, eine Mitgliedschaft zu erwerben. Und sei es nur die einfachste Sorte. Aber dieser hier will nirgends sein und schon gar nicht bei uns. Er will schlafen. Seine lähmende Schläfrigkeit sackt mir entgegen. Es ist ihm egal, wo er ist. Er könnte auf irgendeinem Boden in irgendeiner Bude herumliegen und würde sich dort genauso einrollen. Er könnte sogar unter einer Brücke oder bei einer Frau liegen. Er könnte bei mir liegen. Es wäre ihm egal. Er braucht keine Karte. Er gehört nicht dazu. Ich stelle mich dicht neben ihn. Guten Morgen, in Freiburg noch zugestiegen. Fahrkarten bitte. Er bewegt sich überhaupt nicht. Er könnte sogar tot sein. Und heftiger als geplant stoße ich gegen seinen Fuß, der etwas über den Sitz hinausragt, weil eine Bewegung des Zuges mich ihm entgegenpresst. Er zieht den Fuß zurück, aber ich gebe nicht nach. Ich drücke mit den Knien gegen seinen Fuß, bis er mit einer raschen Bewegung das Tuch von den Augen reißt und mich anstarrt. Mein Name heute ist Salome Sandrak, sage ich deutlich. Und ich bin Ihre Zugbegleiterin. Kann ich bitte Ihre Fahrkarte sehen? So heißt doch keiner, murmelt er.
Herzlichen Dank, Annette Pint. Das war eine Szene, eine Passage aus einer der 6 Erzählungen, die Zugbegleiterin. Und ich fand, man hat es sehr schön hören können, worüber Sie vorher auch erzählt und berichtet haben, nämlich, dass hier jemand aus dem Alltag, aus einem geschlossenen Kosmos-Universum, nämlich des ICE, heraus beobachtet wird, dass aber diese Figur von sich heraus jetzt plötzlich alles sprengt, was ich von ihr erwarte. Das heißt, sie entwickelt einen Eigensinn. Und es erinnert an ihre ersten Romane, wo junge Leute diesen Eigensinn entwickeln und etwas ganz Verrücktes mit der Welt anstellen wollen. Die stellt ja auch etwas Verrücktes an, indem sie plötzlich Herrin dieses Kosmos wird. Sie beherrscht alle Figuren, sie kennt genau, warum sitzt er so, was hat er und so weiter. Und jetzt wird eigentlich etwas Alltägliches wird für mich völlig neu. Ich sehe es ganz anders jetzt in ihrer Erzählung. Und diesen Trick sozusagen müssen sie aber literarisch bewältigen.
Ja, das ist natürlich im Grunde ein einziges Fantasieren. Ich fantasiere mich ja im Grunde in dieses Kopfgewitter oder Selbstkino hinein, das ich dieser Frau andichte. Und dann mache ich es hier so, dass ich es eigentlich nutze, dass man im Zug Stationen haben kann. Also man kann ja von Mensch zu Mensch gehen und jeweils den einen wieder hinter sich lassen, zum nächsten vorangehen. So kann man es erfinden und dadurch kommt, hoffe ich, so eine Art Verdichtung in vielleicht kleinen Miniatur-Lebensstationen dann zustande, die mit dem realen, routinierten Gang dann vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat, wie er realistisch erzählt dann aussehen würde. Das heißt, ich gebe bis zum gewissen Grad eigentlich auch realistische Annahmen auf zugunsten des Innenlebens, des Kopfgeschehens dieser Frau.
Es gibt eine Begegnung dieser Frau, der Zugbegleiter, mit einem Kind. Ein Mädchen, das alleine reist, das sehr selbstsicher wirkt, altklug, sage ich jetzt mal, Bonbons anbietet dieser Zugbegleiterin. Und das weckt in der Zugbegleiterin eine unglaubliche Aversion und Aggression. Und ich bin von einer ganz anderen Seite mit dieser Figur konfrontiert. Aber setzt voraus, dass sie sich ziemlich genau überlegen, wie kann ich das psychologisch grundieren, sonst wäre es ja grotesk, wenn die einfach einen Wutanfall bekommt. Ich muss dann Vermutungen haben, warum sie diesen Wutanfall bekommt.
Genau, sie müssen Vermutungen haben, aber was ich hoffen würde, wäre, dass es Vermutungen bleiben, die im Text vielleicht nur angespielt werden. Denn es gibt niemals in meinen Texten eine ausführliche Begründung in der Lebensgeschichte oder ein langes und breites Psychologisieren. Man muss sozusagen Signale im Text aufnehmen können. Warum rastet die plötzlich aus? Was ist denn da los? Also das muss in sich sozusagen eine Stimmigkeit haben, aber es muss nicht bis ins Letzte plausibel ausgeleuchtet werden. Also ich bin eigentlich sozusagen fast gegen die totale Ausleuchtung der Figuren. Das ist für mich ein Teil der Würde meiner Figuren, dass ich sie eigentlich nicht bis ins Letzte kennen kann, aber ich muss ihnen glauben können, das schon.
Und ihre Figuren haben einen ausgeprägten Eigensinn, alle. Steckt dahinter denn auch eine Art Welterfahrung, ein Weltbild, wie stark alle konform daherkommen und funktionieren und wie wenig Eigensinn wir überhaupt uns zulassen und bei anderen erleben. Ist es ein Manko, das sie erleben, oder ist es dann halt einfach das Vergnügen der Fantasie?
Na, es ist wahrscheinlich beides. Also sie treffen da schon eine meiner Lebensannahmen, nämlich dass Eigensinn eigentlich überlebt und hinter jeder Fassade sich ein großes Maß von Eigensinn bei allen Menschen abspielt. Ich habe das nicht als Programmatik meinen Texten unterlegt. Es ist einfach die Art und Weise, wie ich vermutlich selber durch die Welt gehe. Es ist, denke ich, der Blick von mir auf die Wirklichkeit, die ich dann meinen Figuren andichte. Ich habe mich immer schon interessiert für Menschen, die mit Widersprüchlichkeiten umgehen, die auch ins Schleudern geraten und die eigentlich an Fassaden abprallen. Also der Glanz der Fassaden hat mich nie interessiert und auch nicht unbedingt das, was sich dahinter abspielt, sondern eher der Moment des Aufpralls eines Einzelnen gegen so eine glanzvolle Fassade. Das ist der Moment, wo ich eigentlich dann immer genau hinschaue.
Es gibt am Schluss eine Erzählung, die heißt Georg, von einem Kind, das unter ganz unangenehmen, widrigen Umständen geboren werden muss, aufwächst bei einfachen Eltern. Ich würde das Wort auch schlicht brauchen. Man weiß ja aber, die Armen im Geiste, die sind nicht die Letzten. Also das will ich gleich vorweg auch sagen. Dass aber am Schluss mir ein wunderbares Rätsel bleibt. Ein Rätsel, aber ein wunderbares. Der Junge, er wächst dann heran. Man weiß nicht so recht, ist er begabt, ist er behindert, was ist mit ihm los? Dann beschließt er als Bub wegzugehen. Und am Schluss sitzt er auf einem Baum und sagt sich, wenn die Mutter mich hier sieht, dann gehe ich zurück. Also wenn er wahrgenommen wird, wird er real sein. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeiten wahrnehme, kann ich sie real machen.
Ja, und worin sich Möglichkeiten auftun, sind ganz kleine Momente. Meine Figuren warten eigentlich immer auf einen Augenblick, auf den eigentlich authentischen Augenblick eines anderen. So viel mehr Möglichkeiten gibt es für viele da ja auch gar nicht. Also für manche, und das finde ich auch wichtig, sind die Möglichkeiten sehr eng gesteckt. Zum Beispiel für die Kinder in dem Heim, um die es auch geht in einigen Erzählungen, ist es nicht so, dass sie sich postmodern einfach mal eine neue Identität zudichten können. Also so viele Möglichkeiten halte ich nicht für möglich, sondern das sind Momente der vielleicht der intensivierten Wahrnehmung, wo ich einen anderen sehe und der andere mich sieht. Das wären für mich Möglichkeiten, ja, des wortlosen Beistandes vielleicht. Eine der Sehnsüchte, die meine Figuren eigentlich immer haben, dass da jemand kommen möge, den man sich nicht sprachlich inszenieren muss oder auch nicht sonst irgendwie präsentieren muss. Also eine Figur möchte zum Beispiel einen Engel haben. Das ist eine kitschige Vorstellung, aber jemand, der im Hintergrund irgendwie die Flügel aufspannt hinter einem. Sowas wäre eine Möglichkeit, die sich meine Figuren ersehnen.
Die kleinen Augenblicke, die Momente, wo wir was drehen könnten, wo ihre Figuren noch was drehen könnten, das sind die, man kann auch sagen, Kippmomente, sind auch Kippfiguren. Das ist ja auch ein bekanntes Muster im Erzählen, dass man auf eine Kippfigur, auf einen Kippmoment hinarbeitet. Aber die sind ja bei Ihnen ganz verschieden gestaltet. Eben diese Kinder in diesem Heim haben nur kleine Möglichkeiten, was zu verändern. Aber es gibt auch Figuren, die es eigentlich packen könnten. Wir wissen aber nicht, was sie dann daraus machen. Eine Frau in Singapur wird plötzlich konfrontiert mit sich selber, weil die Kosmetikerin hinter ihr Gesicht und hinter die Fassade sieht. Und wir wissen nicht genau, was macht jetzt diese Frau in dem Moment, wo sie die Chance hätte, mit sich konfrontiert zu werden. Das wäre so ein großer Moment, wo sie das Leben umkrempeln könnte, vielleicht diese Europäerin da in Singapur.
Genau, das wäre ein großer Moment. Und diese Frau in dem Schönheitssalon spielt den Moment eigentlich auch durch im Erzählen nämlich. Sie erzählt nämlich dieser Kosmetikerin plötzlich eine ganz andere Version ihres Lebens. Sie ist eigentlich ganz alltäglich verbunden mit einer Familie, Kindern und so weiter, muss wieder nach Hause zurückkehren. Aber sie erfindet für diese Kosmetikerin ein Leben, in dem sie als erfolgreiche Geschäftsfrau über den Dächern der Großstadt wichtige Geschäftsgespräche führt und glaubt sich das auch und sieht dann am Ende in den Spiegel nach der Behandlung und sieht eigentlich ein leeres Gesicht. Das heißt, ein Gesicht, in das neue Möglichkeiten eingeschrieben werden können. Und die Geschichte endet dann auch so offen. Die Frau, die lässt ihren alten Kram da einfach liegen in diesem Studio und geht raus in diese künstliche Welt einer Einkaufsmeile. Und man könnte sich vorstellen, meine Enden sind immer ganz offen. Die legen die Figuren eigentlich gar nicht weiter fest. Man könnte das jetzt weiter fantasieren. Vielleicht ist das ein Aufbruch der größeren Art. Das habe ich mir in der Geschichte gestattet. In anderen Geschichten bleibe ich eigentlich bewusst auch, also gerade bei den Begrenzungen des Körpers. Denn nicht jeder hat die Freiheit, sich auch mit Geld eine neue Identität zuzulegen. Und die Figuren, die das nicht haben, sind mir in ihren Beschränkungen da eigentlich auch genauso wichtig. Deswegen finde ich auch, dass in diesen Erzählungen beide Pole dazugehören. Also die Freiheit der Selbsterfindung ab und zu mal, aber genauso gut auch die Fesseln der Selbstbeschränkung, die einfach auch vorgegeben sind.
Sie haben ja vorher gesagt, Annette Pent, wenn Sie hinter die Fassade schauen, dann ist es nicht deswegen, weil sie zeigen wollen, wie schrecklich es dahinter ist, dieses Zerstören der Fassade, was ja auch etwas ist, was Literatur machen kann, macht, immer gern gemacht hat. Könnte man dann zusammenfassend sagen, wenn sie hinter die Fassade schauen und ich mit ihnen in ihren Figuren das erlebe, dann ist es nicht etwas Destruktives. Man muss ja manchmal destruktiv sein, damit etwas Neues entstehen kann. Aber es ist nicht destruktiv, sondern es ist in diesem Sinn ermutigend, wenngleich natürlich eine Autorin sofort sagen wird zu Recht, hallo, ich schreibe ja nicht, um die Welt zu ermutigen, sonst hätte ich Pastorin werden können oder sowas. Aber ich empfinde es eben trotzdem von der Grundhaltung her, dass diese Figuren etwas Ermutigendes haben, weil die Erzählung ihnen dieses Ermutigende mitgibt.
Ja, wenn das nicht auch doch immer noch zu missionarisch klingt. Also ich finde, Widerständigkeit oder Widerborstigkeit ist etwas, was ich sehr hochhalte. Das will ich niemandem nahelegen. Ich will, glaube ich, nur einfach oder auch nicht einfach zeigen, wie das aussieht, wenn jemand darauf beharrt, obwohl vielleicht viel eher so etwas wie Systemgängigkeit oder Geschmeidigkeit gefordert ist. Wobei ich auch, glaube ich, nicht wirklich mehr in den Kategorien hier ist die Fassade und da ist das Eigentliche denke. Also ich glaube, das ist viel vermischter und aufgeweichter inzwischen. Und das merken meine Figuren auch. Also man kann nicht einfach sagen, das wirkliche Leben spielt sich außerhalb des Zuges ab und das falsche Leben im Zugabteil. Wo ist denn die Wirklichkeit? In welcher bewegen wir uns? Es gibt so viele und sie sind verschachtelt. Und ich denke, das versuchen die Texte auch zu zeigen.
Also dann vielleicht doch das eigene, nicht das eigentliche, aber das eigene. Das wollen Sie Ihren Figuren
nicht. Ja, das geben. Eigene. Das eigene will ich.
Darauf einigen wir uns zum Schluss. Herzlichen Dank, Annette Pent. Ihre 6 Erzählungen unter dem Titel »Man kann sich auch wortlos aneinander gewöhnen, das muss gar nicht lange dauern« sind bei Piper erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.